Ja, wir hören jetzt auf die Predigt und da der Martin Klein mir gesagt hat, ich wäre frei bei der Auswahl des Predigttextes, habe ich mich für einen Text entschieden, der mich seit 3-4 Jahren sehr intensiv beschäftigt. Vielleicht kennen Sie auch, er wird auch danach gleich eingeblendet. Es geht um Jakobs Kampf am Jakob. Liebe Mutschelbacher, ich bin jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in dieser Kirche. Ich war auch ein paar Mal in der anderen. Ich kenne sie viel zu wenig, aber ich weiß, was uns alle hier verbindet. Ich glaube oder ich weiß, dass jeder von Ihnen, wie ich, einen Kampf zu kämpfen hat. Ein ganz persönlicher Kampf. Ein Kampf vielleicht, über den Sie nicht sprechen, weil es nur Sie betrifft und den Sie vielleicht wie ich auch oft in schlaflosen Nächten ausfechten mit Gott. Sei es, dass Sie mit Gott über eine bestimmte Wegführung ringen oder auch hadern, dass Ihr Leben bestimmte Dinge passiert sind, die Sie sich nicht so erhofft haben. Vielleicht, weil Sie auch um noch nicht erhörte Gebete mit Gott im Gespräch sind. Oder weil Sie gerade dabei sind, zu merken, Sie müssen auch bestimmtes Leid oder Schmerzen annehmen. Und um so einen Kampf handelt sich in unserem heutigen Predigttext. Und ich lese jetzt 1. Mose 32, 23 bis 33 nach der Basisbibel, nach der neuen Übertragung. Und dort ist sie umschrieben mit Jakobs Kampf am Jakob. Und jetzt könnt ihr es wahrscheinlich sehen. Genau, ist klein, aber ich lese es einfach. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine 11 Söhne. Denn er wollte den Jakob an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren. Dann brachte er sein Hab und Gut hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: Lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete: Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Da sagte der andere: Von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, das heißt Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat: Sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte: Wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte: Ich habe von Angesicht zu Angesicht Gott gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Deswegen dürfen die Israeliten bis heute den Muskel über dem Hüftgelenk nicht essen, denn dort wurde Jakob beim Ringkampf gepackt. Herr, ich danke dir jetzt einfach, dass du da bist und dass du auch uns bereit machst, auf dein Wort zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, zur Einordnung der Geschichte. Ich denke, viele von Ihnen kennen sie vielleicht. Jakob war vor der Todesdrohung seines Zwillingsbruders Esau über den Jordan geflohen. Denn er hatte, das kennen Sie vielleicht auch, die bekannte Geschichte, seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht für einen Teller Linsen abgehandelt. Und als der erblindete Vater Isaak dann Esau für die Nachfolge vorsah, erschlich sich Jakobs hinterlistig den väterlichen Segen. Esau schwor ihm daraufhin den Tod, worauf Jakob zu seinem Onkel Laban flüchtete. Und bei Laban gelang es ihm nicht nur, einen ansehnlichen Wohlstand zu erwirtschaften. Es macht übrigens total Spaß, mal diese Geschichte zu lesen, wie klug er das gemacht hat, dass seine Herde sich vermehrt hat. Und er war wirklich gerissen. Allerdings hat er in seinem Onkel seinen Meister gefunden. Er hat sich ja unsterblich in die jüngste Tochter Rahel verliebt, musste 7 Jahre dafür arbeiten, hat dann in der Hochzeitsnacht gemerkt, hat die falsche Frau bekommen, musste noch mal 7 Jahre arbeiten. Und nach 14 Jahren dann hat er gemerkt, jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Sein Onkel ist ihm zunehmend mit Feindseligkeit begegnet. Und daraufhin hat er die Flucht ergriffen. Und daraufhin, da handelt es um unsere Stelle, weil er gemerkt hat, Jakob, er muss sich mit seinem Bruder Esau versöhnen. Und er hatte vor der Begegnung sehr große Angst. Er wusste ja nicht, ob ihm Esau wirklich den Tod zuteilen lässt, wie er es ihm angedroht hat. Und genau in dieser entscheidenden Nacht vor dieser Begegnung mit Esau kommt es zu dieser Begegnung. Und der Bericht der nun folgenden Ereignisse ist in seiner Nachtkürze knapp und abgründig wie kaum ein anderer Abschnitt der Bibel. Der Theologe Heinz-Peter Hempelmann nannte den Kampf Jakobs am Jakob einmal eine der dunkelsten Geschichten in der Bibel. Und auch Martin Luther hat über diese Geschichte eine Auslegung geschrieben und hat mal gesagt, dieser Text wird von jedermann dafür gehalten, dass er im Alten Testament der allerdunkelste und schwerste sei. Und dieses Urteil wird von vielen Bibelauslegern geteilt. Also es ist ein sehr rätselhafter, dunkler Text. Und dennoch finde ich ihn faszinierend, oder vielleicht gerade deswegen. Und nun tauchen wir ein in diese, wie ich finde, sehr faszinierende Geschichte. Der Jakob wird auch der Blaue Fluss genannt, mündet 40 Kilometer nördlich vom Toten Meer in den Jordan. Und er fließt teilweise durch tiefe Schluchten und ist streckenweise ein reißender Fluss. Und Jakob steht nun einen Kampf bevor, den einer nur ganz alleine kämpfen kann. Es gibt hier keine Hilfe für ihn, keine Rettung, die von außen kommen könnte. Vor Jakob liegt letztlich die dunkelste Nacht seines Lebens. Und hier erkennt man eine Parallele mit dem Weg von Abraham. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo Abraham von Gott den Auftrag bekommt, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und auch Abraham, das wird da sehr anschaulich geschildert in 1. Mose 22, ist auf einem sehr einsamen Weg, den Berg hoch mit seinem Sohn, weil er nicht weiß, ob er wirklich seinen Sohn wirklich töten muss. Was ja dann nicht passiert, Gott sei Dank, weil ja er dann, weil Gott ihm das auch sagt, er will das nicht und dann auch ihn wieder schenkt, dass er opfern, den er opfern kann. Aber wie gesagt, Jakob und Abraham, beide hatten einen sehr einsamen Weg vor sich. Und wie Abraham, so ist Jakob an diesem Fluss hin und her gerissen von der Frage, ist das wirklich der persönliche und lebendige Gott, den ich kenne? Kann Gott einen Menschen wie ein Gespenst, ein Geist überfallen? Kann Gott einen Menschen bis zum Rande des Todes führen? Das sind Fragen der Anfechtung und sie brechen durch in Stunden der Angst, in Zeiten tiefster Trauer, in der Versuchung des Zweifels und der Verzweiflung. Und solche Stunden mag keiner, also ich mag sie nicht, aber sie bleiben keinem erspart von uns, keinem. Ich glaube, Sie haben sie vielleicht auch schon durchgefechtet oder werden sie gerade durchfechten. Es gibt Anfechtungen und Kämpfe, die jeder alleine durchstehen muss. Und in der Nacht kommen alte Gedanken hoch. In der Nacht hört und, so merkwürdig das ist, sieht man auch mehr. In der Nacht sind die Sinne geschärft. Gedanken, Wortfetzen und Bilder schwirren durch den Kopf. Man sieht plötzlich tiefer in sich selbst und Fragen tauchen auf, die ich gerade genannt habe. Auch Fragen, wer man ist und wer ist Gott. Vielleicht kennen Sie solche Nachtstunden. Ich kenne sie zu gut. Ich schlafe seit Jahren nicht mehr durch. Ich bin aber jetzt getrost. Das ist so mit 55 ganz normal, hat mir mein Hausarzt gesagt. Hauptsache, ich bin morgens fit und das bin ich einigermaßen. Aber es sind so Nächte, Nachtstunden, wo man wach liegt und denkt, drüber nachdenkt, warum lässt Gott bestimmte Sachen zu in meinem Leben, im Leben meiner Bekannten? Und wie gesagt, solche Nacht erlebt gerade Jakob. In Vers 25 heißt es, dass Jakob von einem Mann angefallen wird. Jakob weiß nicht, wer dieser Mann ist. Er merkt nur, dieser Mann, der ist unendlich stark, stärker als er. Und dieser Mann hat wirklich das Ziel, ihn zu vernichten. Also er kämpft, es ist wirklich ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist nicht ein freundschaftliches Ringen. Und dieses Vorgehen dieses Mannes war brutal. Jakob wurde die Hüfte verrenkt, so Vers 26. Die Ausleger sagen, es war ein Schlag auf den Ischiasnerv. Und wenn Sie jemals im Ischiasnerv Schmerzen hatten, das tut richtig, richtig weh. Ich habe es leider die letzten 2 Wochen erleben müssen. Und ich bin unendlich froh, dass es ärztliche Hilfe gibt. Wie gesagt, der Mann ringt mit Jakob und er kriegt einen Schlag auf die Hüfte. Und der Jakob, der starke Mann, der immer sein Leben sich so hingebogen hat, wie er es gebraucht hat, er hat sich Esau betrogen, er hat Laban sehr raffiniert überlistet, indem er seine Herde mehr als vergrößert hat. Aber dieser starke Jakob auf einmal ist lahmgelegt. Mit einem Wort, Jakob stieß auf jemanden, den er nicht besiegen konnte. Und mit diesem Schlag auf diesen Ischiasnerv zerschlug dieser Mann auch das hartnäckige Selbstbewusstsein von Jakob. Er war nun in der Hand des einen, gegen den der Kampf nutzlos war. Im Verlauf seines Verteidigungskampfes ahnt Jakob, dass Gott mit ihm ringt, und daraufhin sagt Jakob: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. So heißt es in Vers 27. Und nachdem Jakob diesen Mann so angefleht hatte, fragt der Mann daraufhin: Wie heißt du denn? Und dann sagt er: Ich heiße Jakob. Das mag für uns jetzt ein bisschen irritierend sein. Warum ist das so wichtig, diese Namensnennung? Da muss man einfach sich das vor Augen halten, dass im Alten Testament der Name immer mit dem Wesen einer Person verbunden war. Also ein Beispiel: Früher hat man den Leuten bewusst einen Namen gegeben, um ihnen was mit auf den Weg zu geben. Das kennen wir heute gar nicht mehr so. Also ich habe die Namen rein rausgesucht meiner Kinder mit meiner Frau, weil sie gut klingen oder weil wir was damit verbinden. Aber hier im Alten Testament war das so, mit dem Nennen seines Namens war immer auch klar, wie das Wesen des Menschen ist. Und mit dem Namen, mit der Nennung des Namens, musste Jakob seine Vergangenheit offenlegen. Vor Jakob taucht noch einmal seine ganze verpfuschte Geschichte auf. Und es wurde klar, ihm wurde klar, er musste seine Lebensweise radikal verändern lassen. Denn von seinen Eltern hatte er den Namen Jakob bekommen. Das heißt eigentlich ursprünglich: Gott möge beschützen. Aber im Hebräischen klingt Jakob auch sehr ähnlich wie das Wort Verse, hat eine Anklangähnlichkeit mit dem Wort Verse. Und Jakob wurde auch Fersenhalter genannt. Warum? Weil bei der Geburt hat er sich an die Verse seines Zwillingsbruders Esau gehängt. Und so kamen beide auf die Welt. Und deswegen hieß er auch mal Fersenhalter. Und dadurch, dass Jakob seinen Namen so nennen musste, stand nochmal seine ganze Lebensgeschichte vor ihm. Aber kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen und damit seine Vergangenheit offengelegt, gab ihm der unbekannte Mann den neuen Namen Israel. Gott kämpft bzw. Gott herrscht. Oder Israel kann auch übersetzt werden: Gott ist der Überragende, der alles andere an Macht und Größe überwältigende. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn man also das Wort Israel hört. Israel bedeutet eigentlich: Gott ist der Überragende, der alles andere an Macht und Große überwältigende. Und jeder von uns bekommt in der Stunde seiner Bekehrung einen neuen Namen. Es ist kein Eigennamen, also ich heiße immer noch Claudius, auch nach meiner Bekehrung. Aber ich bekomme den Namen Christ. Wir alle haben einen neuen Namen bekommen, wir sind alle Christen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und vor dem Leben eines jeden von uns steht als Vorzeichen der Name Jesus Christus. Jesus Christus ist der Herrscher in Ewigkeit. Und für Jakob ist der neue Name nun, den er bekommt, ein Denkzeichen, ein Denkmal für das Geschehen am Fluss Jakob. Am Jakob war seine Skandalchronik von sozusagen zu Ende, hat ein Ausleger mal geschrieben. Die Skandalchronik seines Lebens ist zu Ende. Es war die Nacht seiner Bekehrung. Und nur aus Gnade hat Gott Jakob den Sieg zugesprochen. Jakob wurde gerecht gemacht, hat Luther immer wieder betont. Wir sind gerecht vor Gott. Und Jakob lebte seit diesem Ereignis in einem neuen Verhältnis, in einer neuen Beziehung zu Gott. Jakob ist verletzt und ihm wird aber zugesprochen, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Und woran bestand jetzt dieser Sieg von Jakob? Sein Sieg bestand darin, dass er standgehalten hat. Er blieb in Gottes Nähe, er hat durchgehalten und er hat erlebt, dass Gott zu ihm Ja gesagt hat. Und Jakob ging nach diesem Kampf hinkend, aber gesegnet in das Morgenlicht. Der Segen hat das Dunkel in Jakobs Seele gelichtet, hat ein Ausleger dieses Bibeltextes mal geschrieben, was ich sehr betreffend fand. Und Gott ist hier in dieser Geschichte, und das ist so ein Rätsel, der Verwundende und Segnende zugleich. Er verletzt und segnet beide gleichzeitig. Und Jakobs Weg führt ihn dann an Penuel vorbei, heißt es in Vers 31. Übersetzt heißt Penuel Angesichts Gottes. Und obwohl Gott sich dem Zugriff Jakobs entzogen hatte, hat er nicht den Namen genannt. Jakob hatte auch gebeten, sag du mir deinen Namen. Hat er nicht genannt, aber wusste, der Mann, mit dem ich gekämpft habe, das war Gott selber. Das war Jahwe, das Gott seiner Väter. Und er wusste, ich stand Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüber und ich habe überlebt. Und das ist deswegen so bemerkenswert, weil ja im Alten Testament jeder Mensch stand, wenn man Gott von Angesicht zu Angesicht eigentlich sieht, dass man das nicht überleben kann. Mose musste sich auf dem Berg Sinai das Gesicht hüllen, weil man als Mensch nicht Gott zu Gott Angesicht zu Angesicht sehen könnte, aber Jakob hat es gekonnt und durfte das. Und das ist ein Riesengeschenk. Ich möchte jetzt noch 4 Beobachtungen mit Ihnen aus diesem Bibeltext teilen, die ich bemerkenswert gefunden habe und die ich auch sehr tröstlich finde. Nochmal erstens, in dieser dunklen Nacht der Anfechtung war Jakob alleine, so wie wir alle. Und jetzt kann man darüber sich unterhalten, könnte lang darüber sprechen, was sind so die Gründe für Anfechtungen. Ich denke, dass es ein Hauptgrund daran liegt, dass wir oft in Anfechtungen eine Verwechslung von Gott vornehmen. Also Gott wird verwechselt mit dem Schicksal, mit dem Lauf der Geschichte, mit einem Widersacher, das Böse mit uns meint. Und das stimmt halt nicht. Wir haben Angst vor dem Schicksal, ist für viele Anlass, in tiefe Anfechtungen zu fallen. Irgendwo und irgendwann begegnen wir Gott in seinem Gegenteil, nicht als dem Lieben, sondern als dem angreifenden Gott. Wir erfahren ihn nicht als den, der für uns ist, sondern als den, der gegen uns ist. So hat es der ehemalige Heidelberger Theologieprofessor Rudolf Bohren einmal geschrieben. Wir erleben Gott als jemand, der gegen uns ist. Und Jakob hatte in der Dunkelheit der Anfechtung aber standgehalten. Er hat Gott erlebt als den, der zwar mit der linken Hand gegen ihn kämpfte, aber mit der rechten Hand ihn hielt gleichzeitig. Also Gott kämpft mit ihm, aber hält ihn auch fest. Und seit jener Zeit ist das Wort, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, ein Wort für schwere Tage. Es ist der Schrei in der Verzweiflung. Wenn die Dunkelheit mich überfällt, wenn Gott zum Rätsel geworden ist, wenn die Sorgen, die Angst, der Zweifel, die Traurigkeiten das Herz zusammenpressen, wenn der Glaube zu klein und zu schwach werden droht. Da dürfen wir sagen, Herr, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und wer in diesen Zeiten besteht und durchhält, wer sich an diesen Zeiten sagt, ich lasse nicht an Gott, ich lasse Gott nicht los, weil er mich auch gar nicht loslässt, dann können wir erleben, dass wir zu einer neuen Erkenntnis des göttlichen Willens kommen können und dass wir dann auch sagen können, ich habe Gott gesehen. Das haben mir meine Bekannten immer wieder gesagt, gerade meine Tante, die mit 32 Witwe geworden ist, in der größten Trauer, in der größten Dunkelheit ihres Lebens als junge Witwe. Und die ist jetzt weit über 80, aber sagt sie mal, seit 50 Jahren habe ich Gott so kennengelernt und so nah erlebt wie noch nie. Beides, Und das ist ein Rätsel. Aber sie hat es erlebt. Zweitens, diese Geschichte korrigiert das Bild von Gottes Segen. Gottes Segen ist nicht auf Dauer nur Glück und Erfolg. Segen Gottes ist vielmehr verbunden mit Verletzungen und mit Schmerzen. Das erlebe ich in meiner, habe ich es als Teenager-Kreisleiter erlebt, dass Jugendliche oft denken, ich werde Christ und dann habe ich ja das Anspruch drauf, dass Gott mein Leben gelingen lässt. Ja? Ich werde ein sehr gutes Abitur machen, ich werde mal heiraten, ich werde mal ein wunderschönes Haus im Grünen haben, ich werde Kinder bekommen, ich werde beruflich erfolgreich sein. Und das alles kann Gott schenken und macht auch bei vielen von uns, aber es ist kein Zeichen, keine Bedingung für Gottes Segen. Es ist kein Automatismus. Es gehört zum Leben auch dazu, dass wir Verletzungen erleben, dass wir auch scheitern, sei es beruflich, familiär. Wenn Sie Kinder haben, dann wissen Sie das, was es ist, wenn man auch mit Kindern immer wieder auch Scheitern erlebt, weil man als Vater nicht gerecht wird oder als Mutter. Wir erleben auch Schmerzen und Verletzungen. Und Gottes Segen holt hervor, was im Schatten liegt, an eigenem Fehlverhalten jetzt bei Jakob, an Egoismus, an List und Schleue. Aber Gottes Segen führt zu einem Leben, wie es ist, mit all seinen Brüchen, Verletzungen, Versagen, Egoismus, Fehlverhalten. Und Gottes Segen beschönigt nichts. Gottes Segen hilft zu einem wahrhaften Leben. Nochmal, Gott hilft zu einem wahrhaften Leben mit allen Seiten und Untiefen meines Lebens. Deshalb achte ich momentan mit Mitte 50 als größtes Segen, wenn man das sagen kann, Gottes Segen verhilft mir zu einem wahrhaften Leben. Es hilft mir, mein Leben mit allen Seiten und allen Untiefen anzunehmen. Und worin liegt dann Gottes Segen, wenn er mit so einem Ringen verbunden ist, mit Verletzungen, ja, mit verbleibenden Schäden? Was ist das für ein Segen? Und darauf kann ich nur sagen, Gottes Segen liegt schlicht in seinem Dasein, schlicht darin, dass er da ist. In seiner Gegenwart, darin liegt Gottes Segen und seine Gegenwart verhilft zur Wahrhaftigkeit. Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen unser Leben annehmen, so wie es ist, mit allen dunklen Zeiten. Und Gottes Gegenwart hilft dazu, sich meinen Untiefen zu stellen. Seine Gegenwart hilft dazu, mit ihnen zu leben. Und ja, sei es im Ringen in endloser Nacht, sie hilft dazu, von Illusionen Abschied zu nehmen, wie von der Illusion eines rundum heilen Lebens oder von der Illusion eines rundum erfolgreichen Lebens. In Jesus Christus sind wir hingegen in diesen Segen hineingenommen. Mit seinem Segen, mit seinem Namen sind wir als neue Menschen gekennzeichnet. Und als Menschen, die immer wieder von der Illusion Abschied nehmen, weil sie in allen Fehlern, und das finde ich an Ostern so genial, dieser Kreuzestod und die Auferstehung, wir haben als Christen die Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht. Wir haben Schuld und Versagen können vor Gott bringen. Es ist an Golgatha besiegt worden und wir dürfen uns an ihn hängen. So hat es Martin Luther mal gesagt. Mein einziger Trost ist, dass ich mich an Jesus hängen kann. Und so hilft Gottes Segen zum Frieden. Zufrieden mit mir selbst und zufrieden mit meinen Mitmenschen. Weil ich weiß, an Gottes Segen ist alles gelegen, nicht am selbst erkämpften Glück. An Gottes Segen, der mich sozusagen zurückbindet an meine Menschlichkeit, das heißt eben auch an meine Verletzlichkeit, an meine Verletzbarkeit. Und so trug Gottes Segen von nun an im Zeichen seines Hüftschadens am Leib. Und eben als Zeichen seiner Schwäche war es Zeichen des Segens Gottes. Denn wo wir von Gott nicht lassen, so lässt auch er nicht von uns, sondern geht unsere Wege mit uns. Ja, im Hauskreis am Freitag habe ich darüber gesprochen, dass ich heute predige, über den Text und so will die Inhalt der Predigt. Dann hat eine Arztfrau zu mir gesagt, weißt Claudius, letztlich hängen wir doch alle irgendwo einen Schaden. irgendeine Verletzung, irgendetwas, was uns Mühe macht, aber das macht uns als Christen aus, dass wir auch damit leben können und gerade in diesen Schäden, die wir empfinden, Gott ganz neu erleben. Ich bin nicht dankbar über meine Depression, die ich vor 15 Jahren erlebt habe, aber ich bin dankbar für das, was ich dadurch erlebt habe, neu an Gott. Drittens, kämpfen lohnt sich. Kann man sich aber Segen erkämpfen? Jetzt eine ganz provokative Frage. Denn das ist für mich eine der vielen spannenden Fragen dieser Geschichte. Wir Evangelischen betonen ja immer, und da bin ich auch sehr dankbar, dass alles, was wir haben, ist Gnade, reine Gnade. Das war ja die Lehre von Luther. Wir kriegen alles von Gott geschenkt. Und da habe ich auch, glaube ich, letztes Mal hier gepredigt über die Gnade. Und dazu stehe ich auch. Alles im Leben ist ein Geschenk Gottes. Und das ist auch richtig. Es ist aber auch ein bisschen einseitig in dem Sinne, weil man an Jakob sehen können, man kann auch was für den Segen tun. Also man kann sich den Segen nicht erarbeiten, nicht verdienen, bitte nicht verstehen, ist alles Gnade. Weil Segen bleibt immer ein Geschenk Gottes. Aber ja, Jakob gefällt mir, er bleibt an Gott, er ringt mit ihm. Er gibt sich nicht zufrieden, er will gesegnet werden. Und diese Hartnäckigkeit, da ist schon mein ganz großes Vorbild. Und durch den Segen passiert etwas mit ihm. Ihm geht die Sonne auf. Diese Erzählung, deswegen gefällt mir die Geschichte. Und ich finde die Geschichte nicht dunkel, sondern im Gegenteil, ich finde sie total hell. Diese Geschichte ermutigt uns, um den Segen Gottes zu ringen. In schlaflosen Nächten, in Fragen, die wir nicht verstehen. Immer wieder auch diese Frage, warum lässt Gott es zu? Wie kann es ein liebender Gott sein? Das sind gerade die Fragen, die mir meine Teenagerkinder stellen. Und ich merke, ich finde keine richtige Antwort drauf. Ja? Warum, wenn Gott doch lieb ist, warum lässt er das nicht das zu? Aber Jakob ringt um den Segen, heißt auch, den Mut zu haben, sich der eigenen Dunkelheit zu stellen, mit unseren inneren Dämonen, die wir haben, und mit Gott zu kämpfen und sich mit der eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen. Ich komme zum letzten Punkt. Viertens, der Bericht von der dunklen Nacht am Jakob ist, so hat es ein Ausleger mal geschrieben, ein regelrechter Prototyp. Das heißt, ein Grundmuster einer Begebenheit, aus der jeder Angefochtene lernen kann, dunkle Nächte durchzustehen, ohne zu verzweifeln. Und deswegen mein Appell an Sie, meine Ermutigung an Sie, aber auch an mich persönlich, bleiben Sie im Kämpfen. Bleiben Sie im Kämpfen bzw. im Ringen mit Gott. Es gibt keinen Segen ohne Schmerz, kein Leben ohne Schmerz oder wie wir Badner sagen, unter jedem Dach ist ein Ach. Es gehört zum Leben dazu, auch für uns als Christen. Die härtesten Kämpfe in unserem Leben haben wir nicht mit dem Teufel, sondern mit Gott, hat mal der amerikanische Theologe Roland Dunn sehr provokativ gesagt. Und genau das ist unser Kampf mit Gott, dass es uns schwer fällt. Mir fällt es schwer, Ja zu sagen zu seiner Führung, zu sagen, wenn, gerade dann, wenn es nicht unserem eigenen Willen oder unseren Plänen entspricht. Klar, wir wollen alle ein Leben in Fülle, wir wollen alle gesegnet werden von Gott. Das unterstelle ich jetzt mal, dass Sie das alles wollen, wie ich auch. Aber bitteschön so, wie wir es uns vorstellen. Es soll doch so sein, wie wir es gern hätten. Und Gott sagt, nein, ich segne dich, aber nicht so, wie du dir das ursprünglich erwünscht und erhofft hast. Und Jakob erlebte Gott an diesem Fluss in dieser Nacht als den Fremden und Bekannten, als den Verwechselbaren und doch Offenbaren, als den Verwundenden und den Segnenden zugleich. Gott ist der Fremde und Bekannte zugleich. Und das gefällt mir an Martin Luther, da hat man gesagt, es gibt auch einen verborgenen Gott, der unbegreiflich ist und dunkle, ja, bedrohliche Seiten hat. Aber hat Luther gesagt, alles, was wir als Christen von Gott wissen müssen, was wir brauchen zum Leben, das haben wir in der Bibel. Und das ist das Wichtigste und das ist das Entscheidende. Und zugleich zeigt die biblische Geschichte, dass wer mit Gott kämpft, ihm auch nahe ist. Jakob lässt Gott nicht los, weil er etwas von Gott erwartet, was er sich selbst nicht geben kann. Mit anderen Worten, wer etwas von Gott will, der muss bereit sein, mit ihm zu ringen. Wer nichts von Gott erwartet, der soll die Finger von Gott lassen. Oder wie mein Sohn, der macht gerade Abitur, hat die Predigt Kultur gelesen, hat hier angemerkt, Papa, wer mit Gott nicht mehr rechnet, der fängt erst gerade an, mit ihm zu kämpfen. Und ich will mit Gott rechnen und deswegen kämpfe ich mit ihm. Das Kämpfen gehört zu meinem Glauben. Der Glaube ist für mich nichts Selbstverständliches. Ich habe den Glauben nicht im Griff, auch wenn ich seit 40 Jahren mit Jesus lebe und aus einem sehr frommen Elternhaus komme. Und ich ringe oft darum, um den Glauben selbst. Und Martin Luther hat gesagt, mein Lieblingswort, ich muss jeden Tag neu glauben lernen. Auch um das Woher und das Wohin und Wie und an was. Und ich kann mich auch vor Gott nicht hinter meinem biblischen Wissen, hinter meinem Intellekt verstecken. Ich muss mich Gott ganz stellen. Und in dieser Begegnung mit der eigenen Wahrheit, mit den eigenen Schattenseiten, so wie es Jakob an diesem Fluss gemacht hat, das kann sehr schmerzlich sein. Aber diese schmerzliche Begegnung, in dieser schmerzlichen Begegnung wird aber auch ein Segen für mich. Es ist eine schmerzliche Begegnung, aber sie wird zugleich zum Segen für mich, hat mal Anselm Grün, der bekannte Buchautor, dieser katholische, gesagt. Dort, wo wir uns und mit unserer Wahrheit ringen, wo wir durch ein äußeres Ereignis mit den eigenen Schattenseiten konfrontiert werden, dort erfahren wir auch Segen. Und für uns kann das heißen, die Begegnung mit der eigenen Wahrheit und mit den Schattenseiten wird wie eine Sonne, die über uns leuchtet. Es wird heller in uns. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, doch wir hinken. Wir sind gezeichnet durch die Schattenbegegnung. Wir gehen langsamer und achtsamer unser Weg. Aber zugleich sind wir gesegnet und werden wie Jakob zum Segen für andere. So nochmal Anselm Grün. Am Schluss sagt Jakob, mein Leben wurde gerettet. In der alten Luther-Übersetzung steht da, meine Seele ist genesen. Und darum geht es in dieser Erzählung, die für uns ein wenig fremdartig ist. Mein Leben wurde gerettet, meine Seele ist genesen. Jakob kommt zwar hinkend aus dem Kampf, wie ein Fußballspieler, dem der Gegner hineingekrätscht ist, aber er hat gewonnen. Jakob ist gezeichnet von diesem nächtlichen Kampf, aber wurde von Gott gesegnet. Die Zeiten, in denen ich warum schreie oder auch einfach vor Angst vergehe und mir wünsche, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen, nein und statt ja gesagt. Wie gesagt, solche Zeiten kenne ich und ich unterstelle jetzt mal, dass viele von Ihnen diese auch kennen. Wüstenzeiten sind es oft. Aber Jakob wurde gerettet, weil Gott ihm in den Weg trat. Und so kann uns Gott nur begegnen, wenn er uns im hohen Ross der Selbstgerechtigkeit herunterholt. Darum muss Gott mit uns kämpfen und ringen. Er muss uns an unserer empfindlichsten Stelle treffen. Wie ein Chirurg, wenn er unser Leben retten will, oft zu einem tiefen, schmerzhaften Eingriff gezwungen ist, so ist Gott oft genug gezwungen, im Kampf gegen unser selbstherrliches Ich ganz empfindlich einzugreifen. Dafür baut er uns einen Weg, den wir gehen wollen. Oder er nimmt uns einen Menschen von der Seite, den wir lieb haben, hatten und auf den wir auf unsere Hoffnung gesetzt hatten. Oder er legt uns krank ins Bett, er lässt uns chronisch krank werden. Oder er nimmt uns eine Krankheit nicht endgültig weg. Oder er lässt uns als Eltern auch an unseren Kindern leiden, weil die vielleicht ganz andere Wege einschlagen, wie wir es uns gedacht hätten, was sie gut wären. Und in all dem ringt Gott mit uns. Er bekämpft die Widerstände, mit denen wir uns oft gegen Gottes Gnade stemmen. Wir haben es nötig, dass Gott uns in den Weg tritt, so wie er es bei Jakob getan hat, um klarzumachen, wir haben unser Leben nicht im Griff. Wir können unser Leben nicht von uns aus meistern. Und Gott sei Lob und Dank, wir müssen es auch gar nicht. Und so werden wir gerettet und anders kommen wir nicht zur Genesung. Ich komme zum Schluss. Wer mit Gott ringt, der ist für sein Leben gezeichnet, aber eben auch unendlich gesegnet. Von Jakob heißt es nochmal die Stelle, als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Als er an Penuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Was für ein herrliches, tröstendes, ermutigendes Schlussbild. Amen.